ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, pünktlich zu dieser wunderschönen Sommerzeit, Tannenbäume.
Jolka.
Ja, und jetzt die Mehrzahl?
Jolki.
Okay, sag mal Stöcke.
Palki, Jolki Palki, kenne ich.
Jolki Palki.
Yeah. Hä, witzig, ich habe erst gestern den Begriff mal wieder gesagt zu jemandem.
Nein. Weil ich,
wirklich, das ist gerade ein krasser Zufall, weil ich wusste ja nicht, was du mich heute fragst.
Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer glauben das nicht, wenn die sagen, das war ein Zufall, dass du das... Aber
ich schwöre,
wir haben nicht drüber gesprochen.
Ich habe gestern jemandem davon erzählt, dass Jolki Palki so ähnlich... Ich habe es versucht zu erklären auf Deutsch, was es bedeutet. Und jetzt bin ich gespannt, ob du denkst, dass das richtig ist. Weil ich habe gesagt, das ist wie so... Ach, Scheibenkleister. Also... Es ist so ein bisschen wie genau. So Oldschool-Art zu sagen, ach Mist, so Jolki-Palki, oder?
Das ja, ist doch ich glaube, Oldschool ist das richtige Wort. Ich hätte jetzt gesagt, das ist sowas wie alter Falter oder Mann,
alter
ey.
Verwalter.
Alter Verwalter, ja. Alter Falter.
Und in dem Zusammenhang auch Blachamuche.
Genau, was ja auch ein bisschen ein schlimmerer Ausdruck ist, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Aber gut, dass du das sagst mit diesem... Also mit diesem Ausdruck, wenn man sich jetzt richtig doll über etwas aufregt, dann sagt man auch manchmal halt Jolki Palki oder Jolki Alter Palki. Falter auf Deutsch. Und ich habe ja auch darüber schon mal in einem TikTok gesprochen und hatte mal gesagt, wenn du irgendwas super chaotisch gemacht hast, sagt man auch Chiris Penj v Kalodo, also durch den Baumstamm in die Wurzel habe ich das gemacht. Und ja, irgendeine Person, die Jennifer, hat drunter kommentiert, Jolki Palki. Also man sagt Jolki auch, wenn es irgendwie chaotisch und einfach nicht funktioniert hat, dann sagt man auch einfach Jolki Palki. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank auch an den TikTok-Community, die uns immer wieder Inspiration, Impulse gibt für diesen Podcast.
Shoutout an Jennifer an dieser Stelle.
Shoutout und Jolki Palki. Ich glaube, das passt auch einfach voll gut zu dieser Folge, weil ich glaube, wir werden uns aufregen. Also ich werde mich viel aufregen. Ich weiß nicht, wie es...
Okay.
Weiß ich, vielleicht. Wissen wir
noch
nicht.
Guter Teaser. Let's go. Meine Russisch-Skills wurden vor kurzem auf jeden Fall auch auf die Probe gestellt. Ich war nämlich beim Wimpernlifting an einem Ort, wo ich die Frau nicht kannte.
Wir haben schon mal über das Wimpernlifting gesprochen.
Ja, das ist irgendwie ein Ding. Du hattest auch mal so einen, glaube ich, Politik-Smalltalk beim Wimpernlifting. Ja. Und als ich die Augen zugemacht habe und meine Wimpern quasi, das ist eine Dauerwelle für die Wimpern an alle, die nicht wissen, was das ist, die hat mir dann angefangen quasi, sie hatte vorher irgendwie sowas gesagt wie Khatiti Chai, also wollen Sie Tee? Und dann war sie so, ah Mist, sorry, Deutsch. Und ich habe nur gesagt, jetzt spasiba. Und sie so, oh, говорите по-русски, sprechen Sie Russisch? Und ich so, ja, ah, okay, cool. Und dann war die Freude groß. Vor 2 Jahren aus Sibirien wegen ihres Mannes hergekommen. Deswegen konnte sie Russisch. Genau, und es ist ja so eine ganz absurde Situation, weil man ja die Augen zumacht. Also man sieht ja nichts. Und das heißt, ich habe mich dann so voll konzentriert mit der auf Russisch zu smalltalken, während ich so nichts gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Menschen aus Russland, wenn die so in so einer Situation sind, in so einem Service-Gedanken oder so, dann sind die ganz leise. Dann sind die immer ganz leise und höflich und всё нормально для вас? Ah, ist Stimmt. Alles okay bei Ihnen? Что-то щупается? Wie heißt das? Zwickt irgendwas?
Ja.
Ah, okay. Und die fragen so 100-mal nach, ist alles okay? Ja. Okay. Und dann wird sie immer leiser und flüstert und flüstert und okay, alles klar. Und das hat was mit Höflichkeit, glaube ich, zu tun, dass man sehr ruhig ist in so einer Situation. Und es hat mich so voll so, was sagt sie?
Ist mir noch
sie,
nie so
sie?
Bewusst gewesen, aber vielleicht hast du ja recht.
Also irgendwie hat mich das so erinnert an ein paar andere Situationen, die ich hatte mit Menschen aus Russland, die halt auch alle immer dann in so einer sehr ruhigen Art und Weise reden, wenn es so öffentlich ist oder wenn man sich nicht kennt oder so. Das, glaube ich, hat was damit zu tun.
Ja, ich glaube, es gibt die und die. Also ich kenne auch Leute, die im Bus und Bahn, also das habe ich zumindest auch in Russland mitbekommen, einfach mal hier ihr Videochat, FaceTime, Zoom, whatever öffnen und richtig laut mit ihrer Familie telefonieren. Und das macht nicht nur eine einzige Person im Bus, sondern sind so 5 Leute, die mit ihrer Familie oder mit einem Freund oder mit wem auch immer im Bus voll laut sprechen. Und ich denke mir so, Leute,
aber
warum
zum Beispiel
über Video? Also ihr könnt doch telefonieren.
Das stimmt, aber zum Beispiel in der U-Bahn in Russland ist ja zum Beispiel alles sehr still. Da sagt ja keiner was. Das wäre sehr unhöflich, da laut zu sein. Ja,
ich würde mal gerne wissen, wie es jetzt heute ist, wo alle über diese Geräte verfügen. Deswegen,
ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich war schon lange nicht mehr da. Das kann sein. Ja. Also Leute, ich glaube, wir haben euch noch gar nicht begrüßt. Schön, dass ihr da seid.
Überraschend. Podcast. Normalerweise begrüßen wir euch immer. Hi, willkommen.
Hi. Bei den netten Mädchen, eurem Podcast von Das Ding vom SWR. Wir haben, glaube ich, in dieser Folge sehr viel zu besprechen, oder Vicky?
Ja, wir haben sehr viel zu besprechen und wie gesagt, Yolki Palki, was will man noch dazu sagen? Es ist generell sehr, sehr viel passiert in der letzten Zeit, auch seit der letzten Folge, aber auch generell so in den letzten Wochen. Vor allem, es ist viel passiert, was wirklich die russische Community auch betrifft, zum Beispiel auch mich und dich und unsere Familien und andere Familien in Sachen deutscher Pass beantragen, doppelte Staatsbürgerschaft oder sonstige Sachen machen beim russischen Konsulat. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Russische Generalkonsulate in Deutschland sollen schließen. Nicht alle, also es war ja irgendwie so eine random News. Hat man das auch, also es gab auch News dazu im Radio, kurz irgendwie
einen Beitrag. Ich hab's zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Im Fernsehen. Ja, siehst du? Genau, aber es war nur wie so eine Randnotiz.
Ja.
Hey, 4 von 5 Generalkonsulaten sollen auf jeden Fall schließen zum Ende des Jahres.
Von russischen Generalkonsulaten, muss man dazu sagen. Ne?
Genau. Und irgendwie, ich habe das ja auch nur so am Rande mitbekommen und habe das auch erstmal gar nicht so realisiert, bis ich gecheckt habe, ach so, es geht doch um diese
das Konsulat.
Wichtigen russischen Konsulate, in denen ich auch war, unter anderem in Bonn, in München war ich, in Frankfurt war ich schon mal, ich kann ja später ein bisschen was dazu erzählen. Da gibt es noch ein russisches Generalkonsulat in Berlin, in Leipzig und in Hamburg. Richtig?
Ja,
also Bonn,
das
Frankfurt,
München,
Hamburg und Leipzig.
Genau, Leipzig, genau. Und ich war zum Beispiel in München. Das in München war das, was quasi in der Nähe von unserer Heimat war, aus Nürnberg. Und als du mir das gesagt hast, war ich auch so, hä, das kann gar nicht sein. Doch nicht die Konsulate. Ich dachte zuerst, es geht um irgendwas politisch-diplomatisches oder so. Und nicht die Konsulate, die quasi alle
die Bürgerinnen
Menschen mit
Bürger
russischen
betreffen.
Pass betreffen würden, weil da geht man ja hin, wenn man einen russischen Pass hat zum Beispiel, wenn man sich aberkennen möchte von der Staatsbürgerschaft, wie in meinem Fall, wenn man was mit dem Namen hat, wenn man ein Visum braucht, wenn man irgendwo hinreisen möchte, passiert übrigens öfter als man denkt, weil mit dem russischen Pass aktuell, keine Ahnung, ey, aktuell ist sowieso wahrscheinlich nochmal viel schlimmer, aber als ich damals nach England gefahren bin, weil England quasi nicht im Schengen-Abkommen, oder, glaube ich, drin ist, braucht man dafür ein Visum. Genau. Das ist seit dem Brexit bestimmt auch nochmal alles komplizierter geworden, aber das musste ich dann auch im russischen Konsulat beantragen, weil ich damals einen russischen Pass hatte, genauso wie mit Amerika, da musste man das auch über sowas machen und so. Also
Geburtsurkunde beglaubigen lassen.
Genau.
Oder
alles,
wenn man zum Beispiel
die wichtigsten Fragen, oder?
Also genau, verheiratet ist, neuen Namen bekommen, das.
Genau, alles, was dich als Person so ausmacht.
Genau, ein Dokument beglaubigen lassen, weil das abhanden gekommen ist und du brauchst es vielleicht für deinen Job hier in Deutschland. Also alles wirklich, was mit Dokumenten zu tun hat, muss man halt einfach genauso wie deutsche Leute im Bürgeramt wahrscheinlich machen, ne? Muss man das halt als russischer Staatsbürger in so einem russischen Generalkonsulat machen.
Genau.
Und das Problem ist, dass diese 4 Generalkonsulate schließen sollen, das kommt jetzt nicht so aus heiterem Himmel, sondern Russland hat ja am Anfang erklärt, vor kurzem, dass viele deutsche Beschäftigte in Russland das Land verlassen müssen, also aus Russland raus müssen. Dazu gehören zum Beispiel Menschen, die in Botschaften arbeiten oder Leute an deutschen Schulen dort in Russland oder an Instituten. Maximal dürfen nur noch 350 Leute aus Deutschland in Russland arbeiten. Das heißt, Deutschland schließt, weil halt die ohne Personal dann nicht mehr arbeiten können, auch da in Russland die Konsulate. Also die müssen die Konsulate schließen, weil wenn so viele Leute ausreisen aus dem Land, wer soll denn die Konsulate betreiben? Das heißt, in Kaliningrad, Jekaterinburg, Novosibirsk wollen sie auch da die Konsulate jetzt schließen.
Moskau und St. Petersburg bleiben wohl aber
genau,
noch, so wie
genau.
Ich gelesen habe, ja.
Und dann hat halt Deutschland gesagt, ey, finden wir doof. Als Reaktion schließen wir jetzt auch dann russische Konsulate in Deutschland.
Aber alle? Ich glaube, Berlin bleibt und genau. Ein weiteres soll bleiben und das darf sich dann Russland entscheiden, welcher Standort das ist, ne?
Irgendwie sowas, genau. Also auf jeden Fall Berlin genau soll bleiben und welches andere Konsulat noch geöffnet bleibt, das weiß man. Das weiß man einfach noch nicht.
Und soll aber bis Ende des Jahres, glaube ich, schon quasi sein. Also ja. Durchgeführt werden.
Und meine Familie redet da schon, also wir haben uns am Wochenende getroffen und wir reden da schon drüber, weil wir so gemerkt haben, also ich habe auch Leute aus meinem engen Bekannten- und Freundeskreis, die müssen zum Beispiel Geld überweisen nach Russland, damit die Wohnung von einer Person, also von den Eltern, die auch schon verstorben sind, von einer Person, dass die bezahlt wird. Und man kann das Geld einfach nicht mal random überweisen, gerade weil...
Nee, das geht gerade nicht.
Alles gekappt ist, die Verbindungen dazu. Sondern die Person muss dann tatsächlich nach Russland einreisen und Geld dann einer anderen Frau geben, die dann die Wohnung bezahlt.
Ja, so bekomme ich das gerade auch mit, dass das oft gemacht wird, so unter der Hand quasi.
Genau. Und... für diese Menschen stellt sich ja auch voll oft die Frage, wird das dann noch möglich sein, wenn die Konsulate schließen und wenn wir zum Beispiel irgendwas ist mit dem Pass, man muss den Pass verlängern zum Beispiel, ne, weil der jetzt dieses Jahr abläuft oder nächstes Jahr abläuft.
Genau, das ist ja ein Standardding, das muss man ja alle paar Jahre machen.
Genau, alle 5 oder alle 10 Jahre beim russischen Pass.
Genau.
Und was macht man dann? Fährt man dann, also wenn jetzt nur noch in, sagen wir mal in München und Berlin ein Konsulat offen hat, fährt man dann wenn man jetzt, sagen wir mal, in Kiel wohnt, also irgendwo am Arsch der Welt, fährt also man dann extra nach Berlin?
Zusammengefasst, die Frage der Woche ist vielleicht, was machen wir jetzt eigentlich alle, die Leute, die mit dem russischen Pass vielleicht noch irgendwie den haben, was machen die jetzt, was machen wir jetzt, was machst du jetzt zum Beispiel, was für Auswirkungen wird das für uns haben oder was für eine Rolle spielen diese Konsulate vielleicht auch in unserem Leben oder haben in unserem Leben gespielt, bei mir hält sich das jetzt alles wieder in Grenzen, seit ich den deutschen Pass habe, bei dir schaut es ja anders aus, ne? Also du hast ja eigentlich noch den russischen Pass, das heißt für dich wird das Konsequenzen haben.
Ja, und ich weiß, ich rede da schon die ganze Zeit drüber. Ich möchte einen deutschen Pass beantragen und dies und das. Es hat bisher wirklich bei mir nicht geklappt, aber auch aus privaten Gründen, weil ich umgezogen bin, paar Mal, und die Stadt gewechselt habe, beziehungsweise sogar das Bundesland gewechselt habe. Mhm. Und deswegen, und meinen Arbeitgeber gewechselt habe. Deswegen muss ich ganz viele Dokumente, die ich mal in einem anderen Bundesland gesammelt habe, nochmal neu beantragen, nochmal neue Unterschriften sammeln. Dann, wozu ich noch keine Zeit hatte, mir fehlt noch eine Beglaubigung aus Russland. Das nennt man Apostil. Irgendwie so eine amtliche Unterschrift für irgendein Dokument, was ganz wichtig ist, und das muss ich auch noch machen. Also auf jeden Fall, dieser Prozess ist bei mir immer noch läuft im Hintergrund.
Das mit dieser Unterschrift aus Russland, ich weiß nicht, ob es das ist, was ich damals machen musste. Das hatte ich in der Folge 2 erzählt. Da haben wir schon mal kurz über so Staatsbürgerschaften und meine Aberkennung und sowas gesprochen. Und was das auch damals bei mir gemacht hat, über so doppelte Staatsbürgerschaften, darüber können wir ja gleich auch noch mal kurz sprechen. Aber ich hatte ja damals auch diese Unterschrift, die aus Russland nur in diesem einen Bezirk zu holen ist, wo ich damals geboren bin, die, glaube ich, irgendwas sagen sollte. Oder das mussten dann Leute aus Russland für mich machen, weil wir das, und das wurde dann verloren vom Konsulat, vom Russischen. Also musste das nochmal gemacht werden. Das musste alles, glaube ich, übersetzt werden. Also das ist so ein bürokratischer Hassel. Und das Problem bei sowas ist ja auch immer, dass wenn du da hingehst in diese Konsulate und du hast, oh mein Gott, stell dir vor, du hast ein Dokument nicht am Start. Stell dir vor, du hast eine Sache nicht richtig gemacht. Stell dir vor, dir fehlt eine Sache. Der ganze Trip war umsonst. Der ganze Trip ist komplett so, das ist so, man betet immer und sagt, bitte lass mich alles vollständig
aber
haben.
Niemals.
So war das bei uns immer. Es fehlt trotzdem immer irgendwas.
Es ist teilweise immer irgendwas.
Gefühlt immer sehr willkürlich, was fehlt und auch immer sehr beamtenabhängig, wie die gerade drauf sind, wie die gerade Bock haben. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen bei meinen Sachen immer. Und ich weiß noch, wie wir nach München gefahren sind und das da irgendwas mal machen mussten und wir hatten irgendwas nicht. Ich glaube, es waren Kontoauszüge. Übrigens, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das das russische oder das englische Konsulat war fürs Visum. I don't know. Egal. Aber beim russischen wird es bestimmt ähnlich sein. Und ich musste irgendwelche Kontoauszüge beweisen, dass ich halt irgendwie Geld habe oder so. I don't know. Und diese Kontoauszüge konnte man damals nicht einfach in einer anderen Stadt holen. Also du konntest nicht einfach mal zur Bank gehen und sagen, druck die mir mal offiziell aus, sondern das konntest du nur in deiner Stadt machen. Und selbst als ich von Nürnberg aus nach München gefahren bin, was ja nicht lang ist, war trotzdem der ganze Trip im Arsch, weil dann dein kleines Zeitfenster, was du dir seit Monaten und einem halben Jahr blockiert hast oder so, einfach verflutscht, also ist einfach weg. Und wenn jetzt, sagen wir mal, fast alle Konsulate schließen, wo auch immer eins noch übrig bleibt und Berlin, sau viele Menschen bleiben ja jetzt dann ohne, also müssen ja jetzt so oder so eine sehr weite Reise auf sich nehmen vielleicht, um diesen einen Termin wahrzunehmen. Das bedeutet auch, man muss sich was freinehmen, man muss vielleicht übernachten, wenn es ganz weit weg ist.
Man muss das vielleicht kostet. Dem Arbeitgeber sagen, ich kann 2 Tage nicht arbeiten, weil ich übernachten muss irgendwo und verliere dann dementsprechend sein Geld.
Genau, das kostet natürlich Geld. Ja. Das kostet Geld. Nicht alle haben dieses Geld. Nicht alle haben die Möglichkeiten, einfach zu sagen, ich bin krank. Oder kann man dann krank machen? Kann man sich entschuldigen? Nee, also es ist, finde ich, für die Menschen, die hier einen Pass haben, einen russischen, wirklich ein crazy krasser Einschnitt.
Ja,
es ist verrückt. Also ich finde es krass. Und was ich nicht so ganz an der ganzen Sache verstehe, vielleicht bin ich einfach nicht so tief drin in dem Thema, aber die haben, also es geht ja darum, dass es quasi um diese diplomatischen Beziehungen geht, aber diese Konsulate, die sind ja nicht, die haben ja keine diplomatischen Aufgaben. Da geht es ja um so alltägliche Sachen bei den Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die hier leben.
Ja,
also irgendwie verstehe ich diese Verhältnismäßigkeiten nicht ganz. Also klar, absolut verständlich, dass das gerade angespannte Beziehungen sind und man muss reagieren auf Sachen, die Russland macht, aber boah, ist das heftig. Und es betrifft ja so viele Menschen, die hier auch einfach schon längst sich in der deutschen Gesellschaft integriert haben.
Gefühlt war das auch eine sehr schnelle Reaktion der Bundesregierung. Also sehr viel hat man da jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch noch ein paar Interviews gelesen mit Leuten aus der Politik, die gesagt haben, auf der einen Seite ist das die richtige Entscheidung, weil wenn Russland uns ja quasi vor solche Aufgaben stellt und da die Konsulate schließt, beziehungsweise da die Leute aus Russland vertreibt sozusagen und nach Deutschland wieder bringen, die Menschen dort ihre Arbeitsplätze verlieren, dann müssen wir genauso schnell reagieren. Andererseits haben auch viele Leute aus der Politik gesagt, das war zu schnell. Wir haben nicht drüber nachgedacht, wie wichtig diese Behörden für russische StaatsbürgerInnen sind in Deutschland. Weil, wie wir gesagt haben, das wird halt ein riesen Einschnitt sein in dem Leben, im Alltag von ganz vielen Leuten. Und ich frage mich auch, wie groß auch unter anderem die Schlange sein wird.
Genau.
An so einem Konsulat.
Die Termine allein. Versuch mal bei 2 Konsulaten in ganz Deutschland einen Termin zu bekommen, wenn dein Pass mal verfällt. Also
versuch mal überhaupt einen Termin zu bekommen im russischen Konsulat. Ey, diese Seite da, ne, ist aus dem Jahr 1720. Wirklich.
Ich erinnere mich.
Das ist unmöglich. Also wenn man da einen Termin machen möchte oder irgendwas klären will, es ist schwieriger als der Satz des Pythagoras. Ne, wobei ich weiß gar nicht, was der Satz des Pythagoras so richtig ist. Ist ja auch egal.
Es ist auf jeden Fall eine Hardcore-Aufgabe, da überhaupt durchzukommen. Ich weiß auch, dass die Menschen, die Connections haben dahin, manchmal dann die besseren Karten haben. Ich habe das auch teilweise mitbekommen, dass Leute, die da jemanden kannten, auch vielleicht auch genug rumgestänkert haben vor Ort, schneller an eine Sache dran gekommen sind, schneller an den Pass dran gekommen sind. Aktuell glaube ich auch nicht. Also aktuell mit allen Sachen, die so abgehen, besonders mit dem Krieg auf die Ukraine, dem russischen Angriffskrieg, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Aber also ich weiß noch so, es geht ja manchmal auch um zeitsensible Sachen. Also sagen wir mal, du brauchst ein Visum oder so oder whatever und es läuft über sowas ab. Oder sagen wir mal, du brauchst die Verlängerung und du musst mit diesem Pass dann vielleicht wohin reisen oder so.
Ich hatte das ja mal, ne? Letztes Jahr.
Eben. Das heißt, du musst jetzt quasi das wie viele Reisen fallen überhaupt ins Wasser, weil du einfach keinen Termin mehr bekommst bei diesen Konsulaten. Das ist doch, also das finde ich einfach so schade und so krass, weil da auch da wieder halt die Menschen einstecken müssen, die irgendwie wahrscheinlich keine Mittel haben oder auch nicht wirklich gut damit umgehen werden können und so. Und
trotzdem, wie du sagst, Teil der deutschen Gesellschaft sind, der Gesellschaft hier bei
schon
uns.
Lange also, halt auch.
Ja, also, seit Jahrzehnten.
Genau, genau. Und das finde ich halt krass. Also so viele Eltern und so, ne, die jetzt vielleicht immer noch den russischen Pass haben.
Großeltern, die vielleicht seit Großeltern. Erst 4 Jahren in Deutschland sind, weil die gedacht haben, komm.
Sollen die dann diese Reisen machen ans andere Ende von Deutschland und so? Also ich bin sehr gespannt, wie sich das alles noch entwickelt, wie das dann in der Praxis ausschauen wird. Vielleicht, wie dann, je nachdem, wie es dann aussehen wird, vielleicht finden sie sich da auch irgendwie noch eine Lösung. Vielleicht wird das wahnsinnig gut irgendwie organisiert. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe noch so eine Hoffnung, Fünkchen Hoffnung, dass sich das irgendwie ändert, aber es schaut gerade nicht so aus.
Mm-mm. Und es kommt auch so ein bisschen zu einer echt, ich sag mal, die Zeit ist absolut nachvollziehbar, was passiert. Aber es kommt zu einer ungünstigen Zeit, weil, und das ist die gute Nachricht, es soll ja einfacher werden, bald die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und da muss man ja dann auch öfter mal in die Konsulate, denke ich mal.
Ja.
Weil bisher hatten ja nur sehr wenige Menschen Anrecht auf doppelte Staatsbürgerschaften. Wir haben ja auch schon mal grob in der 2. Folge, glaube ich, drüber gesprochen, oder? Schon,
ja, weil ich mich quasi aberkennen musste. Ich glaube auch, wie gesagt, ich habe damals, glaube ich, auch gesagt, dass das immer ein bisschen willkürlich auch war. Also es war immer so ein bisschen, die eine Beamte sagt das und die andere Beamtin sagt was anderes. Und irgendwie muss man dann einfach nehmen, was man kriegt, weil das dauert ja eh sau viele Jahre. Und diese Aberkennung dauert lange und da werden einem viele Steine in den Weg gelegt und so. Und das war nämlich so, weil die Regierung damals diese doppelten Staatsbürgerschaften nur unter Ausnahmen erlaubt hat. Viele haben es trotzdem irgendwie hingekriegt. Aber jetzt, und das finde ich tatsächlich sehr begrüßenswert, muss ich sagen, für ganz viele Menschen, die ich kenne, für meine Familie, Umfeld, alles, dass quasi die neue Regierung gesagt hat, wir möchten, dass das die Regel wird, dass man doppelte Staatsbürgerschaften hat und nicht mehr die Ausnahme.
Mhm. Die wollen natürlich neue Fachkräfte anwerben dadurch, weil sehr viele Leute die Staatsbürgerschaft ihres Heimatlandes nicht ablegen wollen oder nicht abgeben wollen und deswegen bisher dann auch immer darauf vielleicht verzichtet haben, nach Deutschland für eine lange Zeit zu ziehen. Deutschland braucht Fachkräfte, deswegen halt diese ganzen Änderungen des Staatsbürgerschaftsrechts.
Ja, also ich finde es crazy. Ich habe gesehen, bis zum Sommer soll der Gesetzentwurf verabschiedet werden. Mhm. Dann wird wohl der Bundestag beraten. Also es dauert noch ein bisschen, aber es scheint greifbar zu sein. Aber es fühlt sich für mich ein bisschen an, wie so, dass diese zwei Sachen parallel laufen. Also dass bis Ende des Jahres die Konsulate schließen und jetzt so gerade dieser Gesetzentwurf entsteht. Es ist so dieser Wettlauf gegen die Zeit. Schaffst du das noch? Schaffst du noch das mit der doppelten Staatsbürgerschaft, bis das schließt oder so? Also weißt du, was ich meine? Das ist gerade so ganz weird, glaube ich, für viele Menschen, die davon versuchen gerade durchzublicken und das eine versuchen und das andere versuchen zu regeln und so. Und also das finde ich irgendwie krass, da bin ich gespannt. Also es betrifft auch viele Menschen aus meiner Familie zum Beispiel, die jetzt vielleicht auch die Möglichkeit sehen, sich die deutsche Staatsbürgerschaft leichter zu beantragen, weil die auch schon lange hier leben und so. Und was ich auch krass fand, ich habe dazu gelesen, dass sich in Deutschland zum Beispiel sehr viel weniger Menschen einbürgern lassen, als es eigentlich könnten. Mhm. Wahrscheinlich eben, weil sie sich nicht entscheiden möchten oder nicht ihre alte Staatsbürgerschaft aufgeben lassen wollen. Und da gab es natürlich auch ganz viel Kritik an diesem Vorschlag, an diesem Gesetz aus vielen, vielen Richtungen. Mhm. Und ich weiß, dass Scholz quasi gesagt hat, er hat nie verstanden, warum man so vehement überhaupt darauf besteht, dass die alte Staatsbürgerschaft abgegeben werden müsste. Also er sagt, Zugehörigkeit, Identität sind kein Nullnummernspiel. Also und das finde ich, oder Nullsummenspiel, sorry, war das Zitat. Und das hat mich in dem Sinne, man kann vieles, glaube ich, kritisieren, was die da gerade machen und so, aber in diesem Punkt habe ich es schon verstanden, weil ich habe damals auch gesagt, so diese Abgabe der Staatsbürgerschaft, auch wenn ich jetzt finde, dass das eine Last wäre, die zu haben auf dem Papier, es ist ja nicht nur Papier, so es macht ja irgendwie auch was mit dir. Ja. Ich weiß nicht, ob es mit dir irgendwas macht, dich jetzt abzuerkennen, so von dem Russischen.
Wenn ich jetzt wirklich die Möglichkeit, weil früher gab es die Möglichkeit für mich nicht, weil weder meine Eltern noch ich in Deutschland geboren sind und wirklich keine deutschen Wurzeln haben, war es für mich unmöglich, die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Erstmal. Jetzt, wo ich vielleicht die Möglichkeit bekommen werde und auch einige Leute aus meiner Familie wissen darüber auch Bescheid, genauso wie Sie, würde ich mich auch eigentlich darüber freuen, die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen. Auf der einen Seite, also ich habe mal in Folge 2, glaube ich, noch vor dem Angriffskrieg und vor all der, vor diesem Wahnsinn, den wir gerade sind, habe ich noch darüber gesprochen, dass ich an meiner russischen Staatsbürgerschaft ja hänge und sie nicht gerne abgeben möchte, weil ja, für mich ist das einfach ein wichtiger Teil meiner Identität. Es zeigt, dass ich in diesem Land geboren wurde, dass da meine Heimat ist, dass da meine Familie ist, dass ich da zur Schule gegangen bin und dass ich dadurch vielleicht einen Teil meiner Identität verlieren würde. Jetzt denke ich mir, come on, Gefühle halt, ne? Gefühle ja, hin oder genau. her.
Gefühle irgendwie ist eine und
deutscher
das andere
Pass ist
halt
für mich jetzt gerade der wertvollste und stärkste auf der ganzen Welt. Worauf soll ich warten? Natürlich möchte ich lieber jetzt doch einfach Deutscher auf dem Papier werden. Dann habe ich einfach hoffentlich mehr Möglichkeiten für meine Zukunft. Und aber dieses Hintertürchen, weißt du, dass ich jetzt auch noch eventuell den russischen Pass behalten kann. Aber ich muss das jetzt auch nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, die doppelte zu bekommen, dann würde ich das machen. Wenn nicht, dann nur den deutschen Pass. Also es ist gerade so ein bisschen
kompliziert. Ich weiß voll, was du meinst. Als jemand, der sich aber aberkannt hat, dann den deutschen Pass hatte und dann mit einem Visum nach Russland geflogen ist oder gereist ist, kann ich dir sagen, auch ohne russischen Pass kann man dahin.
Ja, aktuell
für uns natürlich schwierig. Mhm. Wir haben ja auch eine Mail bekommen von jemandem, der sich ganz krass für Russland interessiert, der aber da keine Wurzeln hat und dahin reisen möchte theoretisch, aber das gerade mit seinem Gewissen auch nicht vereinbaren kann. Und diese Person hat uns auch gefragt, ja, wie ist es eigentlich bei euch? Könnt ihr nach Russland reisen? Und ich dachte, wir hätten das kurz mal erwähnt oder so. Vielleicht haben wir das aber nie im Podcast erwähnt, sondern nur auf einem Festival, in einem Workshop oder so und haben es nie mit dem Mikro erzählt. Aber ich glaube, für uns beide ist ja auch gerade einfach gefährlich hinzureisen. Mhm. Also wir können jetzt gerade auch gar nicht reisen. Das ist gar nicht die Frage. Und es wird auch wahrscheinlich noch eine Weile so gehen, weil ich habe auch mal mit so ein paar Leuten und so in meinem Umfeld gesprochen und die haben alle gesagt, du reist da nicht hin, weil wir wissen nicht, ob du zurückkommst. Wir wissen nicht, was mit dir passiert, weil wir sind deutsche Journalistinnen. Wir haben irgendwie einen russischen Bezug. Teilweise steht bei uns, wo wir geboren sind und so. Du hast noch einen russischen Pass. Aber wenn man dann gucken würde, was wir machen.
Podcast über alles, was passiert. Und zwar sehr offen.
Aber ich glaube, wenn man nach uns suchen würde, würde man relativ schnell finden, wie wir gegenüber der aktuellen Regierung eingestellt sind. Auch irgendwie. Und ich glaube, das allein für uns ist gerade gar keine gute Idee. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann auch gerade guten Gewissens niemand anderem raten, dahin zu reisen. Also würde ich einfach nicht machen. Es ist so unberechenbar aktuell die Zeit. Es kann sich von heute auf morgen irgendwie gefühlt alles ändern. Und ich glaube, ein sicheres Gefühl in dem Land zu haben, in das du reist, ist schon das Mindeste, was man haben sollte, wenn man allein einfach nur mal Touri ist, sage ich jetzt mal ganz grob. Also wenn du Touri bist, da nicht hin musst, einfach nur gerade Lust hast, so I wouldn't do it. Ich würde es einfach
aber
nicht tun.
Aber auch da einfach die moralische Frage, möchtest du wirklich jetzt aktuell dieses Land mit deinem Geld, das du für den Tourismus in Russland reinsteckst, unterstützen? Es ist halt auch so die Frage, ist vielleicht gerade keine gute Zeit, das zu tun, und da sollte man sich hinterfragen. Aber ich glaube, die wenigsten reisen jetzt aus touristischen Gründen nach Russland. Ja. Ich würde mal gerne da die
aber
Zahlen
wissen. Aber es gibt anscheinend Menschen, die den Wunsch verspüren. Ich habe auch dann auf der Mail geantwortet und gesagt, ich hoffe, wir können vielleicht so ein bisschen das Fernweh, das jetzt steht, lindern, auch wenn das gerade wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist oder auch ein Ding der Unmöglichkeit, das jetzt gerade so zu machen.
Ja, vielleicht kann man auch dadurch, dass jetzt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie schwierig das für viele Menschen sein wird, wenn die Konsulate schließen. Also vielleicht einfach mal auch so ein kleiner Appell an die Politik, aber auch an Organisationen, die sollen jetzt halt einfach auch mal darüber aufklären, was es für Menschen bedeutet. Weil einfach nur eine News rauszuhauen, dass Konsulate schließen, das bringt so vielen Menschen rein gar nichts. Da
ich
einfach
auch
mal ein bisschen weiterdenken und gucken, was wird dann aus den Menschen, die das dringend brauchen.
Als ich recherchiert habe dafür, es waren so ganz viele abgestumpfte Nachrichtenmeldungen, die einfach gesagt haben, die Konsulate schließen. Ja, okay, die diplomatischen Beziehungen sind gerade schwierig. Das ist ein Tiefpunkt der deutsch-russischen Beziehungen. Ah, okay, das ist der Grund. Es schließen irgendwie fast alle Berlin und dann können sie sich. Und ich denke mir so, warte mal, könnt ihr mal ganz kurz irgendwo einordnen, wie viele Menschen darauf noch angewiesen sind? Deswegen vielleicht das mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Vielleicht könnt ihr mal mit euren mit euren Eltern, die vielleicht auch so ein bisschen, ja, das haben schleifen lassen. Ich kenne das auch. Also Leute, die eigentlich einen Anspruch haben auf eine Einbürgerung, es machen, die machen es einfach nicht, weil es vielleicht gerade eh egal und man lebt ja so gerade auch ganz okay mit so. Oder vielleicht die Großeltern, für die es jetzt ein Hustle ist oder so. Vielleicht ist das jetzt der eine Punkt, wo man sagt, es wäre eine Überlegung wert, das nochmal anzugehen. Jetzt, wo es einfacher wird und man die Chance hat. Also falls ihr es auch noch nicht mitbekommen habt, falls es eure Eltern noch nicht mitbekommen haben, eine kurze Einordnung von unserer, oder ein kurzer Rant vielleicht
eigentlich. Ihr könnt uns ja auch schreiben an jettemädchen@dasding.de oder per DM und uns einfach mal, wenn ihr auch ein bisschen lost seid, schreibt uns und lasst euren Gedanken freien Lauf. Wir sind für euch da.
Ja, und eine Sache, die wir vielleicht auch in dem ganzen Zug erwähnen können, und zwar, was gerade sonst so passiert, unter anderem in der Ukraine, was unsere Feeds ja wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob es bei dir so war, bei mir war das überall in den Stories, in den Feeds und ja, ich weiß, wir werden alle müde und so, das zu sehen, aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, darüber auch nochmal zu sprechen, warum das gerade so angespannt ist, warum diese ganzen Konsequenzen passieren, und zwar, weil die Lage in der Ukraine auch nicht besser wird, sondern im Gegenteil, teilweise halt auch einfach katastrophale Folgen immer noch mit sich bringt. Anfang Juni allein wurde der Staudamm am Dnipro in der Nähe von Cherson zerstört. Das bedeutet, dass auf der von Russland besetzten Seite bis zu 40.000 Menschen direkt betroffen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe dann, also es sind immer so Zahlen und man hat vielleicht mal ein Foto gesehen oder so. Aber ich habe mal versucht, so nachzuvollziehen, was das genau bedeutet. Und weil ich finde es immer sehr schwer, sich das vorzustellen. Aber sie brauchen dann jetzt zum Beispiel Notunterkünfte. Sie brauchen Trinkwasser, Nahrungsmittel, ganz viele andere Hilfsgüter, die Menschen, die davon betroffen sind. Und das Hilfswerk der Deutschen Caritas schreibt auf ihrer Seite zu den Folgen zum Beispiel dazu. Sollte der Wasserstand unter 14 Meter absinken, und das passiert ja jetzt quasi so ein bisschen, dass er sinkt, der Wasserstand droht eine Wasserknappheit für rund 200.000 Menschen. Potenziell stellt das unkontrollierte Absinken des Wasserpegels auch eine Bedrohung für das Atomkraftwerk Saporischschja dar. Also, aber laut Angaben des ukrainischen Kraftwerkbetreibers ist die Situation dort unter Kontrolle. Aber trotzdem, viele Siedlungen sind ohne Trinkwasserversorgung, da das Wasser in den Tanks und im Brunnen durch die großflächigen Überschwemmungen verseucht und vergiftet ist.
Ja, und das ist ja eine Umweltkatastrophe. Ne?
Genau,
das sind
es ist eine Tragödie, sagt man halt.
Tausende Hektar Wald und Naturschutzgebiete, die einfach überschwemmt wurden mit diesen Wassermassen.
Die ukrainischen Behörden sagen auch, sie bereiten sich gerade auf den Ausbruch möglicher Krankheiten und Seuchen vor.
Ja.
Also in den Regionen Cherson und Mykolaiv. Also 80 Ortschaften flussabwärts sind von diesen Überschwemmungen bedroht. 80. Ja, das ist auch gerade sehr schwierig gewesen. Die Frage wohl zu dem, wer dafür verantwortlich ist. Also was sowas angeht, ist ja sowieso gerade immer der Reminder, was so Angaben zum Kriegsverlauf angeht. Das ist ja immer, man kriegt das ja immer durch offizielle Stellen der russischen und ukrainischen Parteien. Und das kann man halt meistens nicht unabhängig voneinander prüfen. Aber es gibt wohl jetzt einen New York Times Bericht.
Ne, ja.
Der sagt, dass Russland für die Zerstörung des Staudammes verantwortlich sein dürfte, weil es da den militärischen Interessen dient. Und Moskau hat wohl die Pläne von diesem Damm, weil er in der Sowjetunion gebaut wurde. Russland dementiert das, beschuldigt Kiew. Also es ist so ein Aufeinander mit den Fingern zeigen. Aber unabhängig davon, es ist eine krasse, krasse Situation.
Das ist so das, was passiert ist so in den letzten Wochen. Es ist noch viel mehr passiert. Ich glaube, wir können nicht alles besprechen hier in dieser Folge. Aber das erwartet ihr von uns ja auch hoffentlich nicht.
Doch, sie wollen, dass wir alles besprechen.
Ja, eine dann Sache machen wir einfach jetzt noch. Manchmal so, lass uns doch einfach mal so 10-Stunden-Folge machen. Finde ich gut.
Ey, finde ich okay.
Meinst du, die Leute würden ansatzweise mal 10 Stunden durchhören? Oder
wir sehen ja immer, dass die Leute zuhören. Und ich finde es immer ganz cool, dass sie auch teilweise echt bis zum Schluss dranbleiben. Finde ich krass.
Danke, vielleicht, Leute. Das freut uns wirklich so sehr vom Herzen, dass sehr viele Leute von euch einfach bis zum Schluss hören. Und dann wissen wir einfach, dass wir vielleicht was richtig machen.
Ja, wir müssen jetzt einfach sagen, ganz hinten gibt es ja immer die krassen Geheimnisse für die Leute, die abspringen, weißt du? Die müssen bis zum Schluss.
Zwinker, zwinker.
Okay, nee, also lass uns aber mal zum Jetzt-Talk kommen, weil wir haben ja jetzt schon relativ viel geredet über Sachen. Und im Jetzt-Talk Warte, ich versuche die Anmoderation ein bisschen smoother zu machen. Die war gerade wie so, lass uns zum nächsten Ding kommen. Es ist gerade wie so eine Moderation gewesen, ja, aus voll. Der alle Floskeln so, nee, das machen wir nicht.
Okay, das machen wir nicht.
Okay, jetzt talk.
Ich würde es drin lassen.
Ja, okay, gut. Jetzt Talk, Leute. Alina hat sich bei uns gemeldet. Das möchten wir im Jetzt Talk thematisieren. Alina hat dir geschrieben, Vicky.
Ja, also sie hat eigentlich uns geschrieben. Your time to shine. Sie hat eigentlich uns geschrieben, aber mir per DM auf Instagram. Und Alina ist jüdisch-usbekisch, also sie hat jüdisch-usbekische Wurzeln und sie ist queer, also eine queere Person. Und wir dachten, das passt super gut zu diesem Monat, denn der Juni ist der Pride Month und da sind wir ja gerade und in diesem Monat, da wird die queere Community gefeiert und es ist ein Monat, an dem wir noch mehr über all die Themen sprechen, die vielleicht in den Hintergrund rücken, wenn es darum geht, zum Beispiel über Queerfeindlichkeit zu sprechen oder über Rechte von Menschen, die aus der Community kommen. Aber wer ist jetzt erstmal Alina? Alina ist 26, sie ist mit 5 bis 6 Jahren nach Deutschland gekommen, aus Usbekistan. Vielleicht eine kurze Einordnung, Usbekistan, früher ein Teil des Sowjetstaates, beziehungsweise aus der Sowjetunion, liegt in Zentralasien. Valera, ich weiß, du hast ganz viel zu Usbekistan recherchiert, vielleicht hast du ein paar Facts.
Ich bin in so einen kleinen Deep Dive gekommen, aber also ich möchte jetzt gar nicht so mega viel sagen dazu, weil ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber was ich zum Beispiel nicht über Usbekistan wusste, zum einen war vorher Teil der Sowjetunion, 1991 wurde das Land unabhängig, war aber dann lange Zeit wurde als eine der repressivsten Diktaturen der Welt bezeichnet. Also bis 2016 gab es da einen Alleinherrscher namens Karimov, der dann gestorben ist. Sein Nachfolger möchte jetzt aber das Land wohl ein bisschen öffnen. Das wandelt sich jetzt, die Wirtschaft blüht, die Presse darf teilweise, habe ich gelesen, frei berichten. Menschenrechte haben immer noch nicht ganz Fuß gefasst. Also genau, das nur so mal ganz grob am Rande. Was ich auch nicht wusste, dass Stalin wohl seine Finger damit im Spiel hatte, was so die Baumwollproduktion in dem Land angeht. Das ist wichtig, weil da, wir haben ja vorhin auch über den Staudamm und Katastrophen geredet, auch das eine sehr krasse Umweltkatastrophe ist, dass der Aralsee verschwindet und das hat alles damit zu tun, dass das quasi die Flüsse austrocknen, auch wegen der Bewässerung für die Baumwolle. Naja, du weißt,
wir machen mal eine komplette Folge, vielleicht mit einer Person, die wirklich usbekische Wurzeln hat und die uns mal ein bisschen darüber erzählen kann.
Oder sich mit
kann,
der Kultur beschäftigt und so. Das ist auf jeden Fall spannend. super spannend. Viele der Zusammenhänge wusste ich halt vorher auch einfach gar nicht, was manchmal so die Sowjetunion auch immer so anrichten kann. Mhm. Ist irgendwie heftig, jedes Mal das so zu erfahren. Und deswegen aber wird eben ganz viel noch Russisch gesprochen oder gibt es auch viele Russinnen und Russen in Usbekistan. Übrigens jetzt wegen des Krieges fliehen wohl auch sehr viele Leute dahin, gibt keine offiziellen Zahlen, aber eben weil man da auch Russisch spricht, fühlen sich da wohl einige Leute wohl. Das Land möchte wohl auch möglichst neutral sein, aber auch das, wie gesagt, alles nur so am Rande.
Ja.
Genau, so viel zum Land.
Alina ist da eben aufgewachsen. Die Familie, die hatte dort in Usbekistan ein vergleichsweise gutes Leben oder sogar vielleicht ein reiches Leben. Alina hat uns erzählt, dass eigentlich, soweit es geht, sie jetzt keinen Grund hatten, nach Deutschland zu kommen, erstmal. Aber durch starke familiäre Konflikte hat sich die Familie dann doch entschieden, nach Deutschland zu kommen für einen Neustart. Dadurch, dass sie jüdische Wurzeln hatte, die Familie, konnten sie als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kommen, wie sehr viele andere auch. Ich glaube, das
sie
war
hat
so
das
in
so
den 2000ern.
Die jüdische Linie. Die jüdische Linie, das finde ich witzig, oder was heißt witzig, aber das, ich weiß nicht, ob man das im Deutschen so sagt, aber ich weiß, dass man das im Russischen so sagt.
Die Jewedeske Linie, so, ne? Ja,
Jewedeske Linie. Über die Linie von oder quasi, so über das ist auf jeden Fall, ist mir irgendwie ganz gut aufgefallen. Und ich fand es aber cool, weil sie einfach uns geschrieben hat und gesagt hat, so, sie hat Bock, ihre Geschichte zu erzählen.
Genau.
Und vor allem den Teil, der auch ihre Identität gerade so krass bestimmt und ausmacht, oder?
Absolut. Alina hat irgendwann gemerkt, also relativ schnell, dass Frauen ihr Ding sind. Kann man das so sagen? Frauen ihr Ding sind? Das klingt irgendwie ganz
dass
komisch.
Dass sie Frauen mag. Dass sie keine Männer, also sie steht auf Frauen, kann man sagen.
Genau. Vielleicht. Und in der dritten Klasse wohl oder ein bisschen später kam sogar auch der erste Kuss mit einer Frau. Und Alina erzählt uns einfach mal so ein bisschen, wie das alles abgelaufen ist bei ihr.
Ich habe es immer irgendwie gefühlt innerlich, aber man weiß es doch nicht. Man ist nie so aufgewachsen, man kennt es nicht. Und man akzeptiert es auch nicht, weil man es nicht kennt. Umso mehr, wo es so eindeutiger wurde, ich glaube mit 13 habe ich meine Haare abgeschnitten. Und dann hatte ich so einen Emo-Schnitt. Habe meine Haare auch schwarz gefärbt, habe so auch so Klamotten angezogen, oh Gott. Und habe halt meine Mutter, die war erstmal schockiert, als ich mich angefangen habe, irgendwie langsam und langsam zu outen. Das ging, glaube ich, schon mit 11 los. Und mit 13 war das dann schon sichtbar. Also ich habe das dann auch sichtbar gezeigt, dass eben sich was verändert hat und ich will es zeigen. So, meine Mutter war erstmal echt so, hä, nee, wieso willst du sowas anziehen?
Ja, und dann musste Alina natürlich kämpfen dafür, dass sie zum Beispiel die Klamotten einfach anzieht, auf die Alina Bock hat und nicht irgendwie, was die Mutter da aufs Bett aus dem Kleiderschrank rausholt und legt und sagt, hey, zieh das jetzt an, so siehst du gut damit aus. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Mit 15 Jahren hat Alina dann schon die erste Freundin mit nach Hause gebracht und die Mom hat dann auch ganz gut sogar reagiert, nur der neue Partner nicht. Also der neue Partner von Alinas Mutter war auch russisch und hat sich da extrem wohl eingemischt. Und für ihn war das total unverständlich. Er hat andauernd irgendwas kritisiert. Und es gab wohl sehr, sehr viel Stress. Also so viel Stress anscheinend, dass die Mutter dann irgendwann gesagt hat, Alina, du gehst jetzt nach Russland. Also wir schicken dich einfach weg.
Das
und zwar
ist so heftig.
Dorthin, wo ihr Vater dann gelebt hat. Weil der Vater ist irgendwann aus Deutschland wieder ausgewandert, weil er das nicht ertragen konnte, dass er hier keinen Job hat oder dass er nicht zufrieden ist mit dem Leben hier. Und deswegen hat er in Russland gelebt. Und die Mutter hat dann gesagt, du fährst jetzt zu dem Vater, der soll dich da mal umerziehen. Und für einige Monate war Alina dann da und hat dann einfach mal auf einen Vater getroffen oder hat einen Vater getroffen, der queerfeindliche Aussagen andauernd gemacht hat und ja.
Ihr das Leben einfach sehr schwer gemacht hat, kann man so sagen.
Dass man das therapieren kann, muss man dich in eine Klinik legen, dann wird schon wieder, du musst nur zulassen und was weiß ich. Also ich war 3 Monate dort, ich glaube, ich habe in meinem Leben nie so viel geheult wie in diesen 3 Monaten, weil ich einfach am Boden zerstört war. Da hat es ja auch gesehen, dass ich weine, gesehen, dass es mir weh tut, aber durch seine Art, so wie, ja, поплачет, успокоится, wird schon okay, so wie die weint und dann ist alles gut wieder, ist ja nicht so wichtig.
Boah, ey, diese Aussage, поплачет, успокоится, ne, das heißt ja sowas wie, ja, sie weint ein bisschen, dann kriegt sie sich schon ein. Also das finde ich halt so, das zeigt irgendwie so krass, wie wenig wert das ist, wenn man sich so unwohl fühlt oder wie wenig ernst es genommen wird. Und dass quasi das eigene Unwohlsein der Eltern über den Bedürfnissen des Kindes steht.
Mhm. Ja.
Das finde ich, das hat mich so getroffen irgendwie, diese Aussage fand ich krass.
Und klar, Alina hat das natürlich nicht ausgehalten, nicht lange ausgehalten. Nach diesen 3 Monaten in Russland kam Alina dann zurück nach Deutschland und hat gedacht, so, ich muss mich jetzt von meinen Eltern trennen, ich muss meinen eigenen Weg gehen und fühle mich hoffentlich dadurch freier, weil ich dann entscheiden kann, was ich bin und mir sagt dann auch niemand was ich anziehen soll oder wie ich zu sein soll. Und Alina ist dann tatsächlich in eine andere Schule gegangen, ist offener mit ihrer sexuellen Identität umgegangen, mit ihren Mitschülerinnen und Freunde haben das total akzeptiert, weil es hat sich nämlich was geändert. Alina wollte nicht mehr Alina heißen.
Ich wollte, dass man mich Leon nennt und das haben die Leute dann auch alle gemacht. Und so war ich eigentlich auch ganz lange bekannt in meinem Freundeskreis. Und ich war einfach Leon. Und das hat mir richtig gefallen. Ich wollte auch vor lang mein Geschlecht wechseln. Mit 16 sogar war ich in so einer Therapie. hätte ich sie weitergemacht, hätte ich wahrscheinlich auch das durchgezogen. Aber das war dann irgendwann mal alles so schleppend und hat aufgehört bei mir, dass ich so, oder ich habe es einfach akzeptiert, dass ich eben Alina bin, umso älter ich wurde.
Super, super krasse Geschichte. Alina, erstmal vielen Dank fürs Teilen. Und übrigens sagen wir den Namen Alina, weil wir gefragt haben, was denn aktuell gerade so der Stand ist, welcher Name dann doch der bessere ist. Und aktuell ist es Alina, damit fühlt sie sich wohl. Und deswegen sagen wir das jetzt auch so, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, und nichtsdestotrotz, also es war jetzt natürlich ihre Art, damit umzugehen, das im Endeffekt doch nicht zu machen. Sie hat jetzt quasi, das war ihr Weg zur Akzeptanz, der ist, und das muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal betonen, super, super, super individuell und kein Weg ist wie der andere irgendwie, ne?
Ja, und ich finde das auch so bemerkenswert bei Alina, dass das ja auch so eine generell krasse Geschichte war von Auswandern in ein neues Land, familiäre Probleme, Heimat verlassen, erstmal diesen Prozess durchzumachen und dann aber
dazwischen halt gar auch so diese Berührungspunkte mit der Identität, zwischen Russisch, Usbekisch, Jüdisch und so.
Genau.
Also das ist bestimmt alles ein sehr crazy Gefühlschaos, was da in einem entstehen kann.
Und dann halt einfach keine Unterstützung bekommen von den Eltern in so einer Situation, in der Alina war, ist halt einfach so unglaublich hart und es erschwerte ja ihre komplette Kindheit und Jugend. Wir können jetzt sagen, wir sind super happy für Alina, dass die Mama das jetzt akzeptiert und Alina ist jetzt verheiratet und hat eine Frau. Die Frau
schönes Happy End.
Ja, ist auch akzeptiert worden von der Mutter und es ist wohl alles gut. Sie fühlt sich wohl und der Vater hat auch einfach aufgegeben, etwas zu sagen.
Ändern zu wollen.
Er hat das wohl auch akzeptiert. Alina ist 26 und weiß, was der Weg ist und lässt sich da jetzt nichts sagen.
Schöne Geschichte. Vielen, vielen Dank fürs Teilen nochmal an dieser Stelle. Und ich finde, diese Geschichte hat auch nochmal so eine etwas, andere Schwere vielleicht in einem aktuellen Pride-Monat. Besonders auch, wenn man mal nach Russland guckt und guckt, was da gerade immer wieder für Gesetze verabschiedet werden, die sehr queerfeindlich sind. Also geht wohl gerade die Meldung rum, Nachrichtenagenturen berichten, dass russische Abgeordnete für ein Verbot der chirurgischen Geschlechtsangleichung und auch der rechtlichen Registrierung von Geschlechtsänderungen gestimmt haben. Und es war ja, in letzter Zeit haben wir ja ein paar Sachen schon thematisiert, das wird immer schlimmer, immer schärfer, was das angeht. Das bedeutet also, medizinische Eingriffe sollen verboten werden, die halt eben darauf abzielen, das Geschlecht der Person anzugleichen. Und eben das in den offiziellen Dokumenten öffentlich festzuhalten auch. Mhm. Super crazy. Ich habe so von der unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta einen Kommentar dazu, einen sehr emotionalen gelesen.
Genau, den hast du mir ja weitergeleitet. Fand ich auch super krass.
Boah, ja, da hat die Person geschrieben, denk mal drüber nach, dieses Gesetz verbietet es einer Person, Dinge zu machen, die nur die eine Person betreffen und keinen Einfluss auf irgendwen anderes hat.
Mhm.
Und ja, jetzt denkt man vielleicht, das ist Russland, da ist die Toleranz gegen Menschen aus der LGBTQ+-Community sowieso schon vorher nicht groß gewesen. Und das Traurige ist, dass es ja nicht nur in Russland aktuell so ist und dass das jetzt gerade diesen Monat vielleicht auch echt wichtig ist, da mal hinzuschauen. Dass der Hass gegen queere Menschen einfach steigt und immer größer und auch irgendwie teilweise schlimmer wird. Also, und das kann man auch ganz gut sehen in der Doku, die im April bei der ARD Mediathek rausgekommen ist. Die heißt Hass gegen Queer. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, die ist schon heftig. Also ich fand es krass zu sehen, was da gerade so passiert in vielen anderen westlichen Ländern, Europa, Deutschland, Amerika und so, dass die Gewalt einfach zunimmt. Und das finde ich oder fand ich beunruhigend, das so klar zu sehen. Mhm. Aber auch, ja.
Ja, es kam ja letztens sogar eine Studie dazu oder Zahlen dazu raus, dass die Hasskriminalität gegen queere Menschen wirklich in Deutschland steigt. Und wir haben ja vorhin über Russland geredet, aber in Deutschland steigt einfach die Hasskriminalität. Das bedeutet, dass Menschen, die queer sind, beschimpft werden, mitten auf der Straße angespuckt werden. Es gibt gewalttätige Übergriffe auf öffentlichen Plätzen und der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland sammelt zum Beispiel solche Meldungen zur Hasskriminalität auf der Homepage und man sieht einfach dieses Ausmaß, was da eigentlich jeden Tag oder jeden Monat passiert und deswegen dürfen wir auch nicht vergessen, auch mal darüber zu sprechen, was eigentlich hier in Deutschland los ist.
Und also wirklich, ne, auch wenn die Doku keine leichte Kost ist, ich glaube, es ist wichtig hinzuschauen, weil sich ganz viele denken, ach, wir leben in so einer toleranten Gesellschaft. Wozu der Pride-Monat überhaupt noch? Warum reden wir überhaupt noch drüber?
Und da hat mir der Lesben und Schwulen mal gesagt, nein, wir sind in einer Bubble. Wenn wir auf Social Media sehen, dass es jetzt gerade, dass solche Themen, über die wir jetzt gerade sprechen, total präsent sind auf Social Media. Leute klären auf, es gibt Kampagnen, Initiativen, die sich für Rechte von queeren Menschen einsetzen. Das ist aber das, was wir, weil wir uns damit beschäftigen, weil uns das interessiert, sehen. Das, was aber wirklich auf der Straße passiert und Menschen, die keinen Zugang haben oder sich dafür nicht interessieren, diese Themen bleiben diesen Menschen fern und die erstmal zu holen und darüber mal aufzuklären, das ist so die nächste Aufgabe. Aber es ist eine Riesenaufgabe und es ist ein Riesenprozess, dass auch in Deutschland, Europa und überall sonst auf der Welt Rechte von allen Menschen gleichgestellt werden.
Genau, und man kann aber, ich finde, ein bisschen Hoffnung daraus schöpfen, allein diese Geschichten zu sehen und auch zu sehen, wie diese Menschen nicht aufhören, dafür zu kämpfen, was definitiv nicht nur ihre Aufgabe irgendwie sein sollte vielleicht, weil das sind die, die es am härtesten trifft und die es am härtesten abbekommen, wortwörtlich leider. Und es ist aber, fand ich, trotzdem sehr empowernd zu sehen, vielleicht ja auch für den einen oder anderen von euch auch, wie so viele Menschen nicht schweigen und trotzdem irgendwie für das einstehen, für das sie für sich selbst einstehen im Prinzip. Das ist es ja. Und genau, deswegen verlinken wir euch das gerne mal in die Shownotes. Also wenn ihr da Kraft für habt, kleine Empfehlung an unserer Stelle, an dieser Stelle von uns.
Und es gibt vielleicht auch noch eine gute News zum Schluss. Estland, was ja auch ein postsowjetisches Land ist. Estland ist das erste postsowjetische Land, dass die Ehe für alle jetzt eingeführt hat. Das kam jetzt vor ein paar Tagen raus.
Boah, ey, danke für diese positive Nachricht noch an dieser Stelle, weil diese Folge, ey, alles, das ist so depressing.
Belastend, ja.
Also nicht alles natürlich, das zum Glück nicht. Gutes Beispiel dafür, dass es nicht depressing alles sein muss und ist. Und
juhu. Genau, so soll es weitergehen, bitte, bitte.
Okay, zum Schluss. Leute, wir entlassen euch gleich in euren Jette-Mädchen-Feierabend. Kleine News von uns. Wir haben unserer Rubrik Aberglauben der Woche ein kleines Lifting gegeben. Ein kleines Makeover, Mini-Makeover.
Botox.
Botox gespritzt. Aber keine Sorge, wenn ihr jetzt absolute Fans von Aberglauben der Woche wart, wenn ihr einen Aberglauben weiterhin habt, dann könnt ihr in dieser neuen Rubrik von uns trotzdem stattfinden. Denn, Vika, du hast den wunderschönen Namen, glaube ich, gefunden.
Sag mein Wort, das ich ausgedacht habe, natürlich.
Dein Wort. Wie nennen wir diese Rubrik?
Poitsta der Woche.
Poitsta der Woche heißt Post der Woche. Weil Poitsta ist Post, ist eigentlich ein süßes Wort. Poitsta.
Ja, Poitsta.
Das heißt, wir möchten hier einfach alles thematisieren, ganz kurz. So hinten raus nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzchen, was wir so per Mail bekommen, DMs bekommen, Reels, was auch immer, TikToks und so. Eigentlich alles, was wir sowieso schon machen, aber es hat jetzt einen fancy Namen.
Das hast du schön ausgedrückt.
Ja, also komm, machen wir uns nichts vor. Ja,
Poitsta der Woche.
Poitsta der Woche kommt von Katharina. Shoutout, Dankeschön an deine ganzen Nachrichten. Sie hat nämlich unsere letzte Folge gehört und schreibt, in eurer neuesten Folge habt ihr von Senfeiern als traditionelles russisches Gericht gesprochen. Dem möchte ich ganz kurz widersprechen, das haben wir nie so gesagt.
Senf? Ich habe gesagt, ich habe auch keinen Senf erwähnt. Muss ich
Leute. Stimmt. Also hier, ne, die goldenen Pelmeni-Stern, wenn sich noch jemand an den erinnert, den gibt's nur, wenn man ganz wirklich aufmerksam hört. Vielleicht
Katharina
haben wir es auch gesagt.
Katharina bekommt Abzug, Pelmeni-Stern. Nein, Spaß.
Nein, Spaß. Aber also vielleicht haben wir es auch vergessen. Vielleicht müssen wir den Abzug bekommen von dem goldenen Pelmeni-Stern. Aber ich glaube, ich habe eigentlich davon gesprochen, dass gekochte Eier überall ausgepackt werden. Und dann hast du gesagt, es gibt ja auch die gefüllten Eier. So.
Genau.
Sie meinte aber, dass wohl jede und jeder als Snack kennt, diese russischen Eier. In unserem Haus geschieht das nicht. Wir essen einfach nur gekochte Eier. Ja, bei uns war das nämlich auch so.
Stimmt. Warum? Oh mein Gott. Danke. Was? Ich muss an die, also, mir ist gerade eingefallen, meine Eltern haben nie Rührei gemacht. Und nur ganz selten Spiegelei. Spiegelei gab's, wenn dann nur zum Abendessen. Das ist ein Abendessen-Ding, nicht morgens. Krass. Und gekochte Eier gab es immer morgens, aber nie Rührei. Rührei habe ich in Deutschland gelernt. Warum ist das so? Egal, das ist mir gerade nur eingefallen.
Weil sie meinte auch, wozu den Aufwand betreiben, jetzt bei den gefüllten Eiern, wenn man sich jede und jeder selbst die Menge an Gewürzen Senf selbst proportionieren kann und gekocht halten sie länger. Ihr merkt schon, ich bin nicht sonderlich begeistert von den Senfeiern. Und dann hat sie noch einen Link mitgeschickt vom YouTube-Kanal Tasting History with Max Miller. Es ist englischsprachig und er macht immer so einen Deep Dive, woher immer so ein Gericht kommt. Und der hat dann zum Beispiel darüber gesprochen, dass diese Deviled Eggs, ich möchte jetzt keine Riesendiskussion aufmachen, Leute, ich möchte jetzt keine Nachrichten mehr dazu bekommen zu diesen Eiern. Aber dass es quasi kein russisches, sondern ein deutsches Gericht ist. Sie hat auch gesagt, sie will nicht über den originalen Ursprung diskutieren. Ich habe angefangen, darüber nachzurecherchieren. Es ist schwierig. Man muss da immer mit historischen Dokumenten und so arbeiten und richtigen Quellen. Und es ist einfach sehr schwer, das unabhängig zu prüfen für mich, so ganz kurz in ein, zwei Stündchen. Also verzeiht mir, wenn ich mich nicht noch mehrere Stunden damit befassen wollte, woher diese russischen Eier eigentlich kommen. Das Einzige, was ich weiß, ist, oder was ich gelesen habe, ist,
dass hast du eigentlich...
Ja?
Hast du eigentlich Hobbys? Du zwei Stunden sitzt sie da an Evil Eggs. Devil Eggs.
Ja, ich nehme den Job hier ernst.
Geil.
Okay. Und es kommt trotzdem nichts bei rum anscheinend, weil das Einzige, was ich dann im Endeffekt herausgefunden habe, ist, dass sie als russische Eier bezeichnet wurden wegen des Kaviars, weil man gedacht hat, Kaviar ist wohl russisches, ja, so typisch russisch, deswegen russische Eier und Mayo irgendwie auch. Aber alle Angaben ohne Gewähr, Leute. Und wie gesagt, ich will keine Nachrichten mehr dazu haben.
Hä, aber was so. Ist jetzt, was war jetzt neu? Sorry.
Was war neu? Was meinst du?
Also was war jetzt die Info?
Die Info ist, dass die russischen Eier gar nicht russisch sind.
Ach so.
Wahrscheinlich, denke ich. Keine Ahnung.
Und ansatzweise den Ursprung weiß man gar nicht, ne?
Deutsch, vielleicht. Ich habe vieles gelesen. In vielen Rezeptbüchern heißt es, wird doch in Russland gegessen. Dann gibt es Rezeptbücher, die sagen, nee, Deutschland, dann irgendwas in Amerika, Deviled Eggs kommt vom Schaf. Ja, weiß ich nicht. Es war viel Info. Zu viel Info. Ich will nicht so viel über diese gefüllten Eier wissen, wie es jetzt im Endeffekt, ich weiß es auch gar nicht. Aber deswegen verlinken wir euch auch das. Wir verlinken euch so vieles. Aber ich übergebe das Wort an Max Miller, der Tasting History gemacht hat. Das wirkte auf jeden Fall so, als würde er sich da richtig krass reinarbeiten in diese historischen Dokumente. So, deswegen, verlinken er kann es euch erklären.
Ja, sehr gut.
Falls es euch interessiert.
Sehr gut. Weitere Themenvorschläge? Ideen für irgendwelche Themen, alles,
für
was euch beschäftigt.
Poscha der Woche. Wenn ihr auch sagt, ihr habt Bock, eure Geschichte mit uns zu teilen, mit einer 25-minütigen Sprachnachricht, so wie es Alina getan hat.
Was richtig süß war. Ja.
Super, super sweet. Wir freuen uns da sehr darüber. Und ja, wir danken auch an die wenigen Prozent, nee, nicht die wenigen, die eigentlich über 80%, die jetzt noch an dieser Stelle mit drin sind. Weil jetzt verraten wir euch nämlich das Geheimnis, von dem wir am Anfang gesprochen haben.
Das Geheimnis ist, was denn?
Ihr müsst uns bewerten auf der Plattform eurer Wahl.
Genau.
Und dann gibt es einen goldenen Pelmeni-Stern.
Ganz viele Sternchen abgeben, bitte. Jetzt sind wir so in diesem... Da. Hat er schon.
Ja, paka. Okay. Danke. Okay, wir sollten aufhören zu flüstern. Ja, wir sind hier nämlich beim Wimpernlifting.
Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, Leute. Also, bewertet uns. Da freuen wir uns echt mega über alles, was kommt. Weil je mehr Bewertungen, desto... bekannter
besser
der Podcast.
Für uns.
Vielleicht.
Ah, okay, gut. Ich glaube, besser wird's nicht, Leute. Von daher, schönen Feierabend von den netten Mädchen an dieser Stelle.
Genau. Oder wir einen guten Morgen, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr das hört.
Wir okay, hören uns Leute. Beim nächsten Mal.
Es ist warm. Es ist einfach warm.
Es ist viel zu warm. Paka, paka.
Paka, paka. Ciao. Paka, paka.
Tschüss.
Paka, paka. Paka, paka. 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 Paka.